Gute Beziehungen sind wunderschön. Sie bereichern unser Leben, sie stärken unser Leben. Davon haben wir auch gerade was schon gehört. Vielen Dank für die Einblicke in eure Ehen. Und jede Ehe ist ja unterschiedlich auch, ne? Das kann man ja nie übertragen irgendwo. Manche Prinzipien schon. Als FEG-Gemeinden haben wir auch gute Beziehungen. Und deswegen bin ich heute hier. Wir haben nicht Kanzeltausch, sondern Predigertausch, Pastorentausch. Eurer ist in Kaufbeuren und ich hier. Ich war auch vor einem Jahr schon mal da. Und für die Menschen, die mich nicht kennen, Rainer Meyer mein Name, 49 Jahre alt, seit 22 Jahren verheiratet. Wir haben 3 Kinder, gebürtiger Franke, im Hauptberuf ja Pastor in Kaufbeuren, im Nebenberuf tiefenpsychologischer Ehe- und Lebensberater. Ich finde die Psychologie als Analysewerkzeug für die Mediziner unter euch als Anamnese richtig gut. Also zu sagen, wo knackt es denn, wo ist es schwierig. Und dann aber die Theologie und der Glaube noch viel besser als Heilmittel. Jesus ist der Heiland. Und dann hat es auch was mit Beziehungen und mit Ehen zu tun, dass Jesus unser Heiland ist. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat uns als Beziehungswesen erschaffen. Gott hat die Ehe erfunden, hat Familie erfunden, hat Freundschaften erfunden, hat auch die Gemeinde erfunden, mit dem Ziel, dass wir nicht alleine sind. Wir alle wünschen uns, dass wir geliebt und angenommen werden, oder ich nenne es mal so, dass wir bejaht werden. Dass wir Bejahung erleben. Ich muss mich nicht verstellen, muss mich nicht verbiegen. Ich werde bejaht, so wie ich bin. Dieses Bejahen finden wir heute auch in den sozialen Medien mit diesem Daumen nach oben. Na, das ist ein bisschen eine Bejahung in der Oberfläche. Und manchmal denke ich mal, soll ich jetzt auf WhatsApp-Status, habe ich mir heute Morgen gedacht, soll ich jetzt auf WhatsApp-Status, so heute bin ich mal in Füssen und so. Dann denke ich mal, nee, irgendwie passt das nicht. Also was will ich eigentlich? Und irgendwie dann doch. So, jetzt habe ich es mal nicht gemacht. Also ich frage mich da immer, geht es mal um einen Daumen oder geht es um Teilhaben oder so? Und manchmal denke ich mir, oh, ich will ja auch ein bisschen modern sein für die jüngeren Leute. Na, so. Also machst du das? Bejahung. Aber das, die Bejahung im Leben geht da viel tiefer als der Daumen in den sozialen Medien. Es tut uns gut, wenn wir hören, hey, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt, oder im Arbeitskontext, hey, du bereicherst unser Team, du bereicherst unsere Arbeit, super, dass es dich gibt. Tiefenpsychologisch betrachtet sind wir seit unserer Kindheit alle miteinander verwundet. Als Junge habe ich wahrgenommen bzw. interpretiert, ich bin nicht gut genug, ich bin zu schwach, ich bin zu dumm, zu langsam. Es hat immer was mit Leistung zu tun. So sind wir Männer grundsätzlich gestrickt. Und als Mädchen hast du gehört oder interpretiert, ich bin nicht liebenswürdig, ich bin nicht so schön, nicht so toll, nicht so attraktiv. Und mit dieser Verwundung gehen wir durchs Leben, gehen wir in alle Beziehungen, egal ob in Paarbeziehung oder freundschaftliche Beziehung, und wünschen uns, dass wir Bejahung erleben und dass dadurch unsere Wunde heilt. Also das, was ich da als Kind gedacht oder gehört habe, was mir vermittelt wurde, was ich wahrgenommen habe, dass das endlich heilt. Und das Drama, ihr könnt es euch denken, ist, wir erleben statt Bejahung oft eben das Gegenteil. Hey, du bist komisch, du bist kompliziert. Dann kommt der Streit, der Konflikt und dann wird es noch schwieriger. Und so geht es zu. Warum ist das so? Einfache Antwort, weil zu wenig Annahme, zu wenig Bejahung stattfindet, weil zu wenig Liebe vorhanden ist. All you need is love, singen die Beatles schon vor 55 Jahren. Und der Apostel Paulus, der wusste das schon vor 2000 Jahren und deswegen schreibt er im 1. Korinther 13, was es braucht. Und da heißt es, die frommen Bibelkenner wissen das vorne rückwärts auswendig, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit allem, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und noch einen zweiten Bibeltext will ich heute mit dazu nehmen, ebenfalls vom Apostel Paulus. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Römer 15. Hier in diesem Vers, in diesem Römervers, wird das Ziel von Beziehungen aufgezeigt, nämlich die gegenseitige Annahme. Und Paulus fordert die Christen in Rom auf, hey, nehmt einander an, jetzt heute für mich ausgedrückt, bejaht euch, lasst euch stehen, verbiegt euch nicht in eurer Unterschiedlichkeit, wie wir es gerade gehört haben schon. Damals gab es Streit wegen einer Nebensache, Essensgeschichten, Fleisch, ja, nein. Und Konflikte entzünden sich ja oft an Nebensachen. Na, ihr kennt das und eigentlich liegt es tiefer. Wichtig zu wissen, wenn in der Bibel eine Aufforderung steht, ein Appell, also nehmt einander an, ist ja eine krasse Aufforderung, dann gibt es immer auch eine Ermöglichung und eine Lösung dazu, einen Lösungsweg. Und der Lösungsweg hier etwas versteckt, wie Christus euch angenommen hat. Also die Spur in diesem Vers ist, die gegenseitige Annahme gelingt dann, wenn wir irgendwie von Christus angenommen werden. So, und ich werde zu diesem Thema heute immer wieder in Verbindung bringen, was hatte jetzt der Glaube mit Beziehung, mit Ehe zu tun und wo unterscheidet er sich nicht? Unseren Gottesdienst haben wir heute ja überschrieben mit 5 Phasen einer Ehebeziehung, einer Beziehung, und die habe ich nicht erfunden, sondern sie kommen von einem deutschen Paartherapeut, Roland Weber. Meines Wissens hat er wenig mit dem Glauben zu tun. Und er beobachtet, dass Liebesbeziehungen insgesamt eben 5 Phasen durchlaufen. Und das Interessante ist, er sagt, die Phase 5, da wo man eigentlich sich wünscht, dass man ankommt, ist Akzeptanz und Annahme. Also genau das, was Paulus schon vor 2000 Jahren gesagt hat, die gegenseitige Annahme. Damit diese Predigt nicht nur Paare anspricht, weil jeder lebt ja nicht gerade in einer Paarbeziehung, sondern auch allgemein auf Beziehungen übertragen werden kann, mache ich da auch immer einen Link dahin, zu sagen, was heißt das für die freundschaftlichen Beziehungen. Weber sagt, Phase 1 ist die Verliebtheits- und Faszinationsphase. In der Paarbeziehung Schmetterlinge im Bauch, die Liebe steht Kopf. Ist die gegenseitige Annahme in der Phase ein Problem? Gar nicht. Ne? Das übernehmen die Hormone. Der andere wird eher idealisiert. Du bist mein Traumpartner und so. Und in dieser Phase, meine ich, ist es relativ egal, ob jemand glaubt oder nicht. Das Verliebtsein geschieht durch Hormonausschüttung und es ist gut so. In der freundschaftlichen Beziehung, das formuliere ich mal als Faszinationsphase, da kommt ein neuer Mensch in den Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in die Gemeinde und der ist mir irgendwie sympathisch und dann ist der interessant. Und dann finde ich den irgendwo zu sagen, okay, das, mit dem will ich Freundschaft haben oder so. Auch hier fällt gegenseitiges Annehmen nicht schwer. Dann kommt die zweite Phase, Erwartungs- und Enttäuschungsphase, so sagt Weber. Fachleute sagen, das kommt im Jahr 2 bis 4 in der Paarbeziehung. Die Schmetterlinge sind ausgeflogen, die rosarote Brille ist abgenommen und dann kommt der Alltag. Und dann kommt dann irgendwann so das Thema zu sagen, da fragt sich der eine, sag mal, irgendwie investiere ich viel mehr, als ich bekomme. Und irgendwie kann das ja nicht sein, das ist ja nicht meine Idee von Beziehung gewesen. Und das Interessante, der andere denkt genauso. Mir geht es ja genauso. So, was machen wir jetzt? So, und das beginnt mit unerfüllten Erwartungen und je nachdem, der eine ist schneller beim Aussprechen als der andere. Und irgendwann knatscht dann auch und dann fliegen die Fetzen. In zwischenmenschlichen Beziehungen, denke ich, ist es ähnlich so. Nach der Faszinationsphase lernt man den Menschen im Alltag kennen. Ach so, so vollkommen ist er doch nicht ganz, ist halt doch ein Mensch. Was braucht es in dieser Phase? Ich nenne es mal ein göttliches Brillenputztuch, also dass man die Brille abnimmt und so mit Gottes Hilfe so sieht, okay, wie ist jetzt eigentlich der andere Mensch? und wie bin eigentlich ich? Und ich denke, da beginnt der Unterschied zwischen Menschen, die an Jesus Christus glauben und Menschen, die eher wenig Gottesbezug haben. Der Christ, der halbwegs die Bibel verstanden hat oder den Glauben verstanden hat und regelmäßig Bibel liest, und wenn wir Bibel lesen, mal ganz technisch für die Techniker unter euch ausgedruckt, mache ich ja einen Ist-Soll-Vergleich. Also das ist das Zielbild Gottes, das ist der Wille Gottes, wie ich leben soll, 1. Korinther 13. Wow, und dann mache ich einen Ist-Vergleich mit meinem Leben und dann sage ich, gut, da ist ein Delta dazwischen irgendwo, was mache ich jetzt mit dem? Auf jeden Fall, wenn ich regelmäßig Bibel lese, werde ich entdecken, Nummer 1, ich bin nicht Gott. Nummer 2, ich bin nicht vollkommen. Und Nummer 3, ach, mein Partner ja auch nicht. Also wer regelmäßig Bibel liest, wird die Erwartungen an sich runterschrauben und an den anderen. Wer Bibel liest und es umsetzt, besser gesagt, wird es runterschrauben. Mal die Frage an die langjährigen Christen, tun wir das wirklich, dass wir die Erwartungen runterschrauben? Menschen, die nicht glauben, streben laut Individualpsychologie, in der bin ich ausgebildet, also Anfang des 20. Jahrhunderts, Alfred Adler war Jude, war Freud-Schüler und hat gesagt, also dem Freud seine Psychologie mit Lust und alles passt irgendwie nicht. Und er hat ein Konzept entwickelt, wo er sagt, der Mensch strebt zuallererst nach Zugehörigkeit. Also wenn wir irgendwo neu dazukommen, wissen Leute, wenn sie umgezogen sind oder so, neuen Arbeitsplatz oder ich heute Morgen, ich komme jetzt in eine Gemeinde, die kenne ich ein bisschen, aber ich habe hier kein Zugehörigkeitsgefühl, dann ist das ein anderes Feeling, als wenn ich in meine Gemeinde gehe, wo ich jetzt 8 Jahre da bin und wo ich weiß, wie es läuft und was mein Stand ist und so. Ganz normal. Also der Mensch strebt nach Zugehörigkeit und dann, so sagt Adler, kaum gehört er dazu, will er irgendwo der Beste sein, der Größte sein, einsame Spitze. Und da kommt diese Streben nach Gott. Adler war Jude, wie gesagt, und das passt eben super mit dem menschlichen, mit dem göttlichen Menschenbild zusammen, wie wir in der Bibel finden. So, das heißt, nach Adler strebe ich nach Vollkommenheit. Sage ich, ich bin Mr. Perfect. Jetzt, wenn meine Frau daheim sagt, du bist nicht Mr. Perfect, was mache ich dann? Also Umkehr. Du, also was dir einfällt und so. So, und wenn jetzt nur Mrs. Perfect und Mr. Perfect zusammenkommen und Erwartungen ineinander haben, dann crasht's. Kann gar nicht anders sein. Wenn ich die Bibel verinnerlicht habe und sage, okay, ich bin nicht perfekt, ich fehle, dazu brauche ich Jesus. Mein Partner wird auch fehlen, das kann nicht anders sein, weil er auch nicht perfekt ist. Also lass uns gemeinsam so zusammenkommen, lass uns vergeben, lass uns nicht überhöhte Erwartungen haben. Paulus ermutigt, die Liebe ist freundlich, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Wenn ich Mr. Perfect bin, bin ich eingebildet. In dieser Phase braucht es viel freundliche Kommunikation, viel Gespräch, was sind deine Wünsche, was sind meine Wünsche. Ein bekannter Paartherapeut sagt, eines der wichtigsten Punkte beim Konflikt ist ein sanfter Konfliktauftakt. Meine Frau ist ein bisschen emotional und für emotionale Menschen ist der sanfte Konfliktauftakt nicht ganz so einfach. So, das muss man auch ein bisschen lernen miteinander. Sanfter Konfliktauftakt. Nicht aus einer Nebensache da ein Riesending machen, weil wir Männer dann verstehen, okay, ich bin klein, dumm, ich krieg's nicht hin. Ich komme dann auch drauf. Und andersrum genauso, es gibt ja auch cholerische Männer, wo dann bang, sanfter Konflikt auftaucht. Freundliches Reden, die Liebe ist freundlich. Nun zur dritten Phase, Erziehungsversuche und Machtkampf. Irgendwann nach 4-5 Jahren kennt man den Partner mit allen Ecken und Kanten und Männer wie Frauen denken, mit ein bisschen Geschick biege ich mir den schon noch so hin, wie ich den haben will. Der Schreiner weiß, was jetzt passiert, ne? Gleich. Wenn es kein teurer ist, FBG Füssen, schaut mal her. Geld. Wir waren beim Motorsägenkurs miteinander, da kam es her. Den biege ich mir schon noch hin. So, und dann geht der Machtkampf in der Ehe los. Weil wenn Menschen sich hinbiegen wollen, erwachsene Menschen, wird es schwierig. 90% der Eheprobleme sind Machtkämpfe. Wer hat das Sagen? Wer biegt wen wohin? Und Höhepunkt scheint, warum auch immer, das 7. Beziehungsjahr zu sein. Mal pauschal gesagt, die Frau hat enorme Macht mit der Sexualität. Sie kann ihren Mann verhungern lassen und auch bewusst steuern. Und der Mann hat enorme Macht über Anwesenheit oder Abwesenheit. Er kann seine Frau emotional verhungern lassen, ihr keine ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Sehr pauschal, aber so mal grundsätzlich. So, und in dieser Phase wird gestritten und aufgerechnet. Wenn Paare zu mir in die Beratung kommen, dann ist die erste Sitzung immer hoch emotional. Also das, was ich da investiere, das ist richtig, ja, verdiente Zeit und auch verdientes Geld, weil die Paare nämlich massiv emotionsgeladen sind. Also bevor ein Mensch in die Paarberatung kommt, gibt es ja in der Regel 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, wo richtig Zoff drin ist, und dann bereitet man sich vor und dann kommt das alles raus und wird ausgekippt. Und ich sage immer, Leute, ich bin nicht der Richter hier. Das ist nicht meine Rolle. Ich spreche nicht recht, wer jetzt mehr Verantwortung hat und wer weniger Verantwortung hat. Ich will euch helfen, dass die Kommunikation irgendwie geht und dass das Ehesystem, was da in Schieflage gekommen ist, geklärt wird. Und in dieser Phase fallen dann immer Worte wie immer, nie und jedes Mal und all diese Killerworte. Nach dem Machtkampf sitzen die beiden Partner dann meist im emotionalen Keller. Ganz unten. Und im emotionalen Keller sind wir Menschen, wenn wir an unseren wundesten Punkt getroffen werden oder wurden. Jeder von uns hat einen wunden Punkt. Beim Mann, ich bin klein, dumm, ich bekomme es nicht hin, da geht es wieder um Leistung. Und bei der Frau, in die grobe Richtung, ich bin nicht liebenswürdig, ich werde nicht gesehen, da geht es um Liebe. Und wenn wir an unseren wundesten Punkt getroffen werden, bekommen wir einen Flashback in unsere Kindheit, in unseren Kindheitsschmerz. Also ich bin zwar hier jetzt in 2024 hier, aber emotional bin ich jetzt in 1982. Und dann sage ich, boah, die gehen genauso um mit mir oder die jetzt wie meine Schwester oder wie meine Klassenkameraden oder wie meine Lehrerin oder so. Und dann geschehen da psychologisch betrachtet Übertragungen. Mein Hirn kann nicht mehr erwachsen denken. Stirnhirnblockade, also ich kann nur noch einspurig denken und ich bin sozusagen auf Autopilot umgeschalten. Und Autopilot heißt, ich reinszeniere mein Kindheitsmuster aus dem, was ich im Alter von 4, 5, 6, 7 Jahren gelernt und festgelegt habe. So sagt Adler. So, und dann reagiert man als Kind entweder mit Aggression oder mit Depression. Jeder von uns hat sein Reaktionsmuster, Aggression oder Depression. Und deswegen sagen Paare dann oder Ehepartner oft, ey, der verhält sich im Konflikt wie ein Kind. Oder in der Gemeinde, wenn es knirscht. Ja, ist so. Autopilot, Flashback 1982 oder 74 oder wann auch immer. Wird ständig dieser wunde Punkt angetickert, und legt man nicht fest, Scheidung ist kein Thema für uns, dann ist es selbstverständlich, dass man irgendwann sagt, hey, alleine geht es mir doch besser als mit dem, mit der. Ist ja völlig nachvollziehbar. Der ehestabilisierendste Faktor, das hat mich richtig geschockt, war bis in den 1990er, 2000 Jahren die finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Mann. Gott sei Dank haben wir das hinter uns, aber andersrum gedreht, weil die Frau sagt, hey, ich lasse mir doch nicht von dem da unterdrücken, sonst irgendwas. Ich habe meinen Beruf, ich kann selber auf eigenen Beinen stehen, gehen auch Ehen schneller auseinander. Heißt nicht, dass man das jetzt dieses alte Rollenmuster zurückhaben will, aber einfach als Erklärung, warum Ehen heute schneller geschieden werden, hängt auch mit dem zusammen. In den zwischenmenschlichen Beziehungen kann es ähnlich abgehen. Erziehungsversuche ein bisschen hinbiegen wollen, Machtkämpfe und ich denke, in freundschaftlichen Beziehungen enden meist dann in dieser Phase die Freundschaften, das tut man sich nicht an. In der Gemeinde wird es dann auch irgendwann zu sagen, okay, dann passen wir halt nicht mehr zusammen oder so. Komplizierter wird es in den familiären Beziehungen, also mit den leiblichen Geschwistern. Da kommen dann die alten Geschwisterrivalitäten aus der Kindheit wieder hoch. Wenn es ums Erbe geht oder so, die war schon immer das Lieblingskind und der war schon immer faul oder ich muss immer die Verantwortung übernehmen oder so. Das zieht sich ja auch durch. Und Gottes Wort sagt in diese Phase hinein, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Wow. Das bedeutet, lass das Erziehen sein, zum einen. Gott erzieht uns gläubige Menschen, Eltern sollen ihre Kinder erziehen, bitte. Aber mit 18 ist Schluss, nicht mehr später. Aber Erwachsene dürfen niemals Erwachsene erziehen. Das endet immer im Machtkampf. Wer bist du, dass du deinen Partner hinbiegen willst? Das steht dir nicht zu. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Wenn ich hinbiegen will, meine Frau, dann suche ich meinen eigenen Vorteil. Dass ich weniger Konflikte habe, dass die so funktioniert wie ich, nein. Und zweitens, wenn du im Machtkampf bist, dann geh raus aus diesem Machtkampf. Er steht dir nicht zu. Es geht um deinen Vorteil. Und das ist nicht christusgemäß. Bedeutet, muss ich immer nur schlucken? Kann der andere seine Machtspielchen weitermachen? Nein. Was kann eine Lösung sein? Oder wie kommen wir dahin, was Paulus schreibt? Um zu verstehen, wie wir zu dieser Liebe kommen, die hier im 1. Korintherbrief steht, muss man noch ein bisschen überlegen, was ist das eigentlich für eine Liebe, von der er schreibt. Wir haben im Deutschen ja nur ein Wort für Liebe und in der altgriechischen Sprache gibt es mindestens drei Begriffe und die gehen wir mal kurz durch. Das erste ist die Eros-Liebe und die ist immer auf den eigenen Vorteil aus. Die Eros-Liebe gibt es in der Erotik, in der Sexualität, aber nicht nur. Die Eros-Liebe findet sich auch in der Phase 1. Also was wird da alles versprochen? Und Männer knien vor ihren Frauen nieder und hinterher stehen sie oben und so. Bei der Philia-Liebe, das zweite, ist, das nennt sich die freundschaftliche Liebe, Philos, der Freund. Bei der freundschaftlichen Liebe herrscht kurz gesagt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Die meisten Ehen laufen nach diesem Muster ab und auch die meisten christlichen Ehen laufen ab. Wenn du mir das gibst, bekommst du jenes. Ihr Paare, überlegt mal, was ist euer Ehemuster? Gibst du mir das, gebe ich dir dieses und dann funktioniert es irgendwie. Solange diese Ehe im Gleichgewicht ist, wie man sich am Anfang gefunden hat, also da hat man einen Deal abgeschlossen, du gibst mir das, ich gebe dir jenes, dann läuft es ja gut. Aber dieses Eheverhältnis wird in den allermeisten Fällen irgendwann kippen. Da kommen Kinder, da kommt eine Krankheit, da kommt berufliche Belastung, da kommen pflegende Eltern. Und schon kippt das Ganze. Und was dann? Und dann gibt es die dritte Liebe, die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Und jetzt sind wir natürlich gleich dabei zu sagen, wenn Paulus von Liebe schreibt, dann meint er hier die Agape-Liebe. Grundsätzlich im Neuen Testament an den meisten Stellen wird von der Agape-Liebe, von der göttlichen Liebe gesprochen. So, und diese Liebe ist eben anders als Eros und Philia, ist geduldig, freundlich. Sie ist ausdauernd, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, Diese Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Und mit dieser Liebe sollst du, ich sage selten soll, weil das irgendwie Druck macht, aber Gott sagt, mit dieser Liebe liebst du deinen Ehepartner. Jetzt sagst du vielleicht, ich kann das nicht. So selbstlos bin ich nicht. Das wäre ungefähr so, wenn man zu einem Bleistift sagen würde, jetzt mal 256 Farben. Ich kann aber nur grau. Soll ich dir was verraten? Willkommen im Club. Ich kann es von mir aus auch nicht. Wir können es aus uns heraus nicht, weil in uns Menschen ohne den Geist Gottes herrscht Eros und Philia-Liebe. Mehr nicht. Ich habe keine Agape-Liebe, keine göttliche Liebe in mir. Sie muss mir von außen geschenkt werden. Und das geht nach dem Neuen Testament nur über Jesus Christus. Also wenn du eine Beziehung, wenn du angenommen von Jesus Christus bist, dann hast du einen Zugang zur göttlichen Liebe. Dann ist im Bild gesprochen eine Pipeline gelegt von Gott in dein Herz. Genau für solche verfahrenen Situationen, wo du deinen Partner auf den Mond schießen könntest. Ich habe öfters in schwierigen Ehenzeiten oder mit den Jahren dann, muss ich sagen, ich habe mir bis zum neunten Ehejahr nicht vorstellen können, irgendwann mal an Scheidung zu denken, war ausgeschlossen. So, und dann kam unser drittes Kind und alles war schwierig und ich war noch bei Gemeindewechsel und das kam viel zusammen und da ging es richtig ab. Und da habe ich einen Zugang bekommen zu sagen, okay, wie man sich nerven kann oder wie man einfach aus einer Kurve nicht mehr rauskommt. Hab dann auch Eheberatung in Anspruch genommen, hat ein bisschen am Ego gekratzt zu sagen, jetzt bist du selber ausgebildet und kriegst du selber nicht hin. So, zwei Termine und alles war gut. Und wir kamen aus dieser Kurve raus, weil wir einfach ja, was übersehen hatten. So, und seitdem habe ich auch was gelernt in dem Sinne, zu sagen, in schwierigen Ehezeiten oder in konkreten Situationen zu beten, lieber Herr, du siehst es mein Herz, ich könnte meinen Partner auf den Mond schießen, aber du sagst, ich soll sie lieben mit Agape-Liebe, ich habe sie nicht und jetzt gib sie mir. Ja, manchmal ging ich dann walken und spazieren raus, wenn der Druck zu groß war, um einfach Abstand zu haben. Und die besten Erfahrungen waren dann, wenn ich so gebetet habe und meine Frau so gebetet hat und dann man schnell zusammenkam und zu sagen, Entschuldigung, das war so nicht gemeint oder da haben wir uns falsch verstanden. Aber das sind dann Phasen von so wie Himmel auf Erden ungefähr. So, und das ist dem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, vergönnt. Diese Ressource, diese Pipeline der Agape-Liebe will dir Gott schenken, hat alles vorbereitet. Phase 4, aufgeben oder durchhalten. Die Machtkämpfe und Erziehungsversuche halten hier noch an. Die wunden Punkte werden ständig angetickert und dann kommt automatisch die Frage, aufgeben oder durchhalten. Die hier, Michelle Obama, die hat 2022 ein interessantes Interview gegeben und hat gesagt, von den 30 Ehejahren, wo sie mit ihrem Mann verheiratet waren, waren 10 richtig beschissen. Sie konnte ihren Mann nicht ausstehen, weil die Rollenaufteilung so unfair war. Rollenaufteilung, okay, Philia-Liebe, kein ausgeglichenes Verhältnis mehr. Ich glaube, sie ist auch Juristin oder auf jeden Fall hat er auch einen Beruf, wo sie sich entfalten wollte, aber nicht konnte. Und sie sagt, heute das Durchhalten in dieser schwierigen Phase hat sich gelohnt. Was sind 10 schwierige Ehejahre zu 20 guten Ehejahren? Und ich finde das ein erstaunliches, prominentes Beispiel. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe erträgt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Ehe ist Gottes Idee. Und wenn er sie erfunden hat, dann gibt er auch Lösungen dazu. Und die Lösung ist diese Pipeline der Agape-Liebe. Die Lösung ist Vergebung, tiefe Vergebung. Wir setzen wieder auf Null zurück. Wir tragen das nicht nach. Und die Lösung ist auch die Stillung meiner Sehnsucht bei Gott. Kein Partner auf der Welt kann dir deinen Schmerz, deine Leere in deinem Herzen, was wir alle Menschen haben, füllen. Das geht nicht. Das kann nur Gott. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt unsere Seele nach Gott. Also von dem her, suche deine letzte oder deine erste Erfüllung bei Gott und nicht bei deinem Partner. Er kann es dir nicht geben. Vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die in Phase 4 sind und die so verzweifelt sind und keinen Ausweg mehr sehen als Trennung. Und dann soll ich dir von Gott was ausrichten. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Geb nicht auf. Veränderung ist möglich. Es fängt bei dir an und nicht bei deinem Partner. Es fängt bei dir an. Mein Seelsorgeausbilder nimmt nur noch Paare an, die unterschreiben, ich arbeite bei mir, an mir und nicht mein Partner soll sich verändern, weil er sagt, das bringt nichts. Wenn Leute zur Eheberatung kommen und sagen, bieg du mal meinen Partner hin. Es fängt bei dir an, es fängt bei deinem Wunden, bei deinem Kindheitsschmerz an. Wenn du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, vielleicht bist du heute hier irgendwie dazugekommen durch dieses Thema, dann hast du von der Bibel her gesprochen keinen Zugang zur Agape-Liebe. Und dann mach dich auf die Suche zu Jesus. Bete, dass er sich offenbart oder zeige Interesse, lese Bibel oder frage hier jemanden in der Gemeinde, kannst du mir das zeigen. Gott spricht, verspricht, wer mich sucht, der wird mich finden. Wenn ihr Christen seid und ihr und eure Ehe ist gerade ziemlich verfahren, dann betet miteinander verstärkt, ehrlich, authentisch. Betet um Agape-Liebe, betet um Vergebung, um Neuanfang. Wenn das nicht mehr geht und wenn ihr nicht mehr weiterkommt, dann sucht Eheseelsorge, Eheberatung auf. Auch hier in dieser Gegend wird es was geben. Die katholische Kirche macht übrigens eine ganz hochwertige Eheberatungsarbeit. Sie gehen nämlich von einem Grundsatz aus, Ehe soll zusammenbleiben. Das ist bei anderen Institutionen nicht immer so vom Grundansatz her. Jetzt am Ende, Phase 5, Akzeptanz und Annahme. Das Tal der Tränen ist vorbei. In dieser Phase erziehen sich Menschen nicht mehr. Es werden keine überhöhten Erwartungen mehr aneinander gestellt. Keiner muss dem anderen mehr was vorspielen. Man kann die Masken absetzen, man ist unvollkommen und trotzdem liebt man sich. Und Menschen haben gelernt, auch ihren Lebensdurst bei Gott zu stillen. Und in dieser Phase kommt man dann in die Nähe, was Paulus eben schreibt. Nehmt einander an, bejaht euch. Ihr müsst euch nicht mehr hinbiegen, sondern ihr dürft euch annehmen. Und wenn das geschieht, dann wird sogar Gott die Ehre gegeben. Also wenn meine Ehe gut ist, gebe ich Gott damit die Ehre, weil er hat die Ehe erfunden und wenn sie gelingt, gebe ich Gott damit noch die Ehre. Es ist ein Gottesdienst. Und deswegen investiert in eure Beziehung, in eure Ehe zur Ehre Gottes. So, das ist Gottes Idee von Beziehung, nämlich diese Phase 5 da anzukommen. Wir haben 13, 14 Jahre gebraucht. Aus meiner früheren Gemeinde wusste ich noch eine, 20 Jahre hat es gedauert. Na, die waren dann auch, der ist leider schon gestorben, auch 60 Jahre verheiratet oder so. Also von dem her, das geht nicht so schnell. Und von dem her ist es tragisch, wenn viele Partner, viele Ehen eben in dem siebten Lebensjahr, in dem siebten Ehejahr auseinandergehen und jetzt mal so aus der Erfahrung gar nicht hier ankommen können oder überhöhte Erwartungen haben. Und das, was uns ja von Hollywood dargestellt wird, ist, dass diese Phase, also dass man von Phase 1, Verliebtheitsphase, in Phase 5 springen könnte. Das ist Käse. Das ist nicht die Realität. Also, das ist das Ziel und der Weg dorthin ist die göttliche Liebe. Das ist das Angebot der Bibel von Gott her. Ich komme zum Schluss der Predigt und ich will dich fragen, Welche Phase erlebst du gerade? In welcher Phase steckst du gerade? Wenn du in einer Paarbeziehung bist, jetzt in Bezug auf eure Paarbeziehung, oder wenn du mit anderen Menschen, Arbeitskollegen oder anderen freundschaftlichen Beziehungen, familiären Beziehungen dich reibst, überleg mal, wo stehst du da? Wir werden jetzt eine Minute Instrumentalmusik hören und da kann man das einfach mal überlegen, oder wenn er als Paar nebeneinander sitzt, dann könnt ihr Zeichensprache machen oder euch ins Ohr flüstern, so spontan, und das natürlich dann heute Nachmittag vielleicht auch noch vertiefen. Eine Minute Zeit. Abrupter Abbruch. Solltest du feststellen oder solltet ihr feststellen, dass ihr Agabeliebe benötigt, dann können wir jetzt konkret darauf reagieren in diesem Gottesdienst und natürlich vielmehr dann zu Hause am Montag, am Dienstag, im Alltag. Aber heute in diesem Gottesdienst zwei Angebote. Zum einen kommt zum Abendmahl. Wir werden gleich Abendmahl feiern in dem hinteren Bereich und lassen uns stärken, auch mit göttlicher Liebe. Und zum Zweiten, draußen im Foyer wird es Gebetsstationen geben. Dort stehen drei Mitarbeiter. Ich werde da auch draußen stehen. Und das Angebot ist, dass wir euch segnen als Paar, aber auch, wenn du nur alleine da bist, weil der Partner im Kindergottesdienst ist oder arbeiten muss heute sonst irgendwas, oder weil du mit anderen Menschen im Konflikt bist, dann kannst du gerne kommen, einfach rausgehen zu sagen, bitte bete für die und die Situation, nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern da für die Situation, und dann lassen sich die Mitarbeiter im Gebet leiten und werden dich segnen und beten. Im Abendmahl drücken wir aus, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus zur Vergebung meiner Schuld, für das, wo ich mich überhöht habe über meinen Partner, wo ich viel Eros-Liebe in mir hatte. Ich brauche Jesus zur Füllung meines Herzens. Ich brauche die Füllung mit göttlicher Liebe. Meine Seele dürstet und hungert nach Gott und nach vielen anderen Dingen, nach Liebe. Und ich brauche auch Jesus, damit er mir Hoffnung gibt, Zukunftshoffnung, hier für jetzt, und dann auch ein Stück den Himmel aufreißt und zu sagen, eines Tages kein Leid, kein Schmerz, kein Konflikt mehr, keine Krankheit mehr, alles gut. Das ist das nochmal übergeordnete Ziel. Und so lade ich dich ein, wenn du dich jetzt auf den Weg zum Abendmahl machst, um Vergebung deiner Schuld zu bitten, für die Situationen, wo du Gott links liegen hast lassen. Das ist ja die erste Sünde, das Hauptproblem von uns Menschen. Und dann aber auch für die konkreten Tatsünden in den Beziehungen, wo es um mich ging und nicht um meinen Partner, wo ich diese Agabeliebe nicht in Anspruch genommen habe, halbbewusst, unbewusst, manchmal vollwissentlich. Für die Situationen, wo ich meinen Partner erziehen wollte, um Vergebung zu bitten. Und dann gehen wir zum Abendmahl mit der Bitte und mit der Erwartung, dass Gott unser Herz füllt mit seiner göttlichen Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz. Und dieses Ausgegossen steht in einem griechischen Verbform, das heißt fortwährend. Es reicht nicht einmal gefüllt, weil unser Herz hat ein Leck. meine Heizung daheim hat gerade seit 2 Monaten Leck gehabt, habe ich hunderte Liter Wasser irgendwo in die Wand versenkt. So hat unser Herz ein Leck. Immer. Fließt gleich wieder raus. Braucht fortwährende Füllung mit der Liebe Gottes. Gott hat großes Interesse, dass du andere mit der göttlichen Liebe liebst. Und das Abendmahl wirkt bei den Menschen, die an Jesus Christus glauben. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast, dann wird Brot und Saft, da wirst du nicht satt werden. Dann meine Empfehlung wäre, suche Jesus, beschäftige dich mit ihm. Da Jesus in der Nacht, da er verraten war und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen, nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab es ihnen und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tue zu meinem Gedächtnis. Ich bete. Danke, Jesus, für dein Opfer. Danke, Jesus, dass du unschuldig gestorben bist, damit wir Vergebung empfangen können und damit wir freien Zugang zu Gott haben. Und lieber Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns jetzt mit Ergabeliebe füllst, auch durch das Abendmahl. Dass du uns füllst mit Treue, mit Barmherzigkeit, mit Annahme. Danke, dass du unsere Seelen nähren wirst, dass jetzt in diesem Abendmahl auch etwas geschieht. Wir beten dich an. Danke, ihr Musiker, dass ihr uns jetzt hineinnehmt in den Lob Gottes, und währenddessen gehen wir jetzt zum Abendmahl nach hinten, bekommen das Abendmahl gereicht und dann können wir nach draußen gehen, die Leute, die ein Gebet wollen, oder man kann erst nach draußen gehen und dann rein. Fühlt euch ganz frei. Nehmt hin und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Amen.